Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Sven hat von Rettungskräften, Rettungsmannschaften erzählt. Wenn wir an Menschen denken, die in Seenot geraten sind, die in einem Rettungsboot auf dem großen, weiten Meer treiben und gefunden werden, könnt ihr euch dann vorstellen, wenn endlich das Rettungsschiff auftaucht, dass die zu ihren Rettern dann sagen, ach, hier ist eigentlich gerade recht gemütlich, die Sonne scheint und Getränke sind auch noch da. Wir würden gerne noch ein bisschen hier im Schlauchboot bleiben, im Rettungsboot bleiben, bevor ihr uns rettet. Aber fahrt gern, bleibt gern in unserer Nähe. Wir nehmen euch dann schon in Anspruch, wenn es kritisch wird. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Unmögliche Situation, oder? Aber vielleicht ist das die Situation, wie manche mit Gott umgehen, wie manche mit Gottes Kraft umgehen. Als ich 8 Jahre alt war, kleiner Knirps, bin ich auf dem Schulweg, den ich einmal dann geändert hatte, an einem Friseursalon vorbeigekommen. Da hing außen ein Zigarettenautomat dran, daneben ein Kaugummiautomat und ich habe gerade Geld von meinen Eltern geklaut gehabt und habe das dann da gleich angelegt und war an diesem Nachmittag der Coolste in der Klasse, ganz klar. Zigaretten dabei, versucht, so viele wie möglich mit hineinzunehmen, vor allem den engsten Freundeskreis und dann in der Toilette eben geschaut, was man da machen kann. Anschließend mit Kaugummi versucht, den ganzen Geruch wieder zu eliminieren. Ich war immer sehr froh, das habe ich über ein paar Jahre hinweg getrieben, ich war immer sehr froh, wenn meine Eltern mich nicht erwischt haben. Aber wenn sie mich erwischt hatten, da war ich zutiefst beschämt. Und ja, Gott hat den Menschen eigentlich genial geschaffen. Er hat einen Körperteil gegeben, das sehr gut in der Lage ist, Strafe auszuhalten und aufzunehmen. Und das wurde bei mir dann in Anspruch genommen. Und es hat mich aber nicht davon abgehalten, trotzdem weiterzumachen. Trotzdem wieder diesen Umweg zu laufen. Und trotzdem versuchen, der Coole zu sein, der überall mit dabei ist. Wir wollen uns heute über einen Vers Gedanken machen, den wir im Römerbrief finden. Den Vers 16. Weiß zufällig jemand, was da steht? Römer 1, Vers 16, Entschuldigung. Ja, ohne Nachschlagen natürlich. Also wer es auswendig kann, nur von Vers 1 an, der darf es auch von Vers 1 bis 16 oder 17 sagen. Nix, okay. Gut, dann ist es vielleicht so, dass ihr heute mal was Neues hört, aber wenn ich euch den Vers sage, werdet ihr euch bestimmt erinnern, dass ihr den schon mal gehört habt und der in der Bibel tatsächlich steht. Da heißt es nämlich, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das ist ein Vers, der mich immer wieder herausfordert, der mich immer wieder anspricht und der mir in meinem Leben immer wieder begegnet. Es ist auch ganz nebenbei der Vers, der mir bei meiner Taufe 1985 gegeben wurde, der damit auf dem Taufgelübde darauf gestanden hat, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zur Errettung. Der Vers zeigt uns schon, dass wir nicht aus eigener Kraft errettet werden können. Ich möchte diesen Vers und über diesen Vers reden und wir machen uns über diesen Vers Gedanken, Und ich möchte Ihnen all denen mitgeben, die errettet sind, als Ermutigung und Erinnerung. Es ist Gottes Kraft, die dich errettet hat, und es ist Gottes Kraft, die dich durch dein Leben hindurchträgt. Aber auch denjenigen, die Christus noch nicht kennen, die noch nicht errettet sind, als eine Ermahnung oder als eine Aufforderung, über Christus nachzudenken, Christus als persönlichen Herrn und Retter anzunehmen, als ihren Heiland zu suchen. Er gibt Lebenskraft und er ist derjenige, der errettet. Aber er ist derjenige, der eben nicht in diesem Rettungsboot nebenher fährt und wartet, bis wir auf die Idee kommen, jetzt uns retten zu lassen. Zunächst, bevor wir weiter darüber nachdenken, möchte ich ein paar Worte zum Römerbrief selbst sagen. Paulus hat ihn geschrieben, finden wir gleich in dem ersten Vers. Sein Name steht da geschrieben. Sein hebräischer Name war Saulus und sein griechischer Name Paulus. Und er wurde vom Saulus, von dem Hebräer zum Paulus, dem Christusnachfolger. Der Brief wurde wahrscheinlich 57 nach Christus im Frühjahr verfasst. Er wurde von Paulus diktiert, dem Tertitus, und dann nach Rom transportiert. Die Empfänger des Briefes, die Gemeinde in Rom, in Vers 7 lesen wir an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Alle mit eingeschlossen. Es könnte durchaus sein, dass es in Rom tatsächlich mehrere Gemeinden schon gegeben hat zu der Zeit damals. Um was geht es im Römerbrief? Ganz, ganz grob. Es geht auf jeden Fall um Gottes Gerechtigkeit und die Unfähigkeit des Menschen, die Ungefähigkeit von dir und mir, dieser Gerechtigkeit zu genügen. Gottes Gerechtigkeit, sie offenbart sich in dem, dass er dem Menschen eine Rechtfertigung schafft in Christus, welche mit seiner, mit Gottes eigener Gerechtigkeit völlig übereinstimmt. Und das ist die einzige Gerechtigkeit, die es uns ermöglicht, zu ihm zu kommen. Gottes Gerechtigkeit hilft dem Glaubenden in seiner, also auch wieder in Gottes Gerechtigkeit, zu wandeln. So ganz grob der Inhalt, da könnt ihr selber jetzt Forschungen anstellen, euch überlegen, wie ihr es einteilen würdet, welche Überschriften ihr dem Ganzen geben würdet. Gottes Kraft ist die Kraft, die rettet. Gottes Kraft rettet allein, ausschließlich, niemand anders kann retten. Die Frage, um die es mir letztlich geht, ist: Rechnest du als jemand, der Christus nachfolgt, mit Gottes Kraft? Lebst du mit Gottes Kraft oder kämpfst du in deiner eigenen Kraft und bist ständig erschöpft, ständig am Ende und kommst in deinem Alltag vielleicht nicht vorwärts? Rechnest du mit Gottes Kraft, der dich errettet, und dann kämpfst du in eigener Kraft weiter? Oder rechnest du mit Gottes Kraft, der dich errettet, und gehst dann weiter dein Leben hindurch mit Gottes Kraft in deinem Alltag, in deinen Beruf hinein, in deine Familie hinein? Wie gegenwärtig ist diese rettende Kraft Gottes in deinem Leben? Ich möchte euch gern mit hineinnehmen in Beispiele aus anderen Gemeinden, wo Menschen in der Gemeinde mitgearbeitet haben, dabei waren und doch diese Gotteskraft nicht gekannt haben. Die Frage, die an jeden von uns geht heute Morgen, ist: Bist du tatsächlich gerettet oder bist du immer noch verloren? Ein Zwischendrin gibt's nicht. Hast du Christus angenommen, aber wieder verloren, weil du ihn nicht wirklich angenommen hast, weil du ihn aus eigener Kraft zu dir angenommen zu haben meinst und mit ihm leben willst? Oder hat er wirklich dein Leben verändert? Oder hast du Christus eingeladen in deinem Leben? Hast du schon Buße getan und ganze Sache mit ihm gemacht? Aber hast du nie damit gerechnet, dass er auch dein ganzes Leben bestimmen will und dein Herr sein will? Nicht mit ihm gelebt. Wir haben ja in Matthäus dieses Beispiel und Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo wir einfach sehen, die Saat, die ausgestreut wird, das Wort Gottes, es fällt auf unterschiedlichen Boden. Und es fällt auf Boden, wo es zunächst tatsächlich so aussieht, als wäre jemand gläubig, als würde jemand Christus nachfolgen. Aber am Ende kommt etwas anderes dabei heraus. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Beispiel, das die Lebensgeschichte eines jungen Mannes beschreibt, die bis heute andauert und die äußerst tragisch eigentlich ist und der in verschiedenen Gemeinden war und ein unglaublicher Blender war. So viel vorab. Es war die erste freie Gemeinde, die ich kennenlernte. Ich komme aus der evangelischen Kirche ursprünglich und bin durch Gottes Gnade dann davon weggekommen und habe eine freie Gemeinde gefunden, wo tatsächlich das Wort Gottes gelehrt wurde und auch hochgehalten wurde. Und wir hatten in dieser Gemeinde eine Teestubenarbeit. Wisst ihr noch, was Teestube ist? Oder kann sich jeder was darunter vorstellen? Ja, nur die ganz, ganz weit Älteren, die nicken. Das ist einfach so wie E6 da hinten oder der Raum da hinten, das Bistro. Nur gibt's da halt nicht die ganzen coolen Sachen, sondern da gab's damals einfach nur Tee und Gebäck. Das war völlig ausreichend. Das hat die Leute schon motiviert, von der Straße hereinzukommen und über Jesus zu reden. Das war unser oberstes Anliegen, mit den Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen, über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und so kam auch damals ein junger Mann in diese Arbeit hinein. Wir waren also draußen auf der Straße in den Fußgängerzonen und haben eben Traktate verteilt, Menschen eingeladen zu diesen Samstagabenden. Und er kam damit dazu und ist dann nach einer gewissen Zeit zum Glauben gekommen. Er hat sich taufen lassen, er wurde zur Gemeinde hinzugefügt. Damals war das so, dass es eine Abstimmung gab, ob jemand Bedenken hatte. 2-3 Menschen hatten sich enthalten, aber sonst war ganz klar, er würde dazu gehören. Und so ist er also in die Gemeinde aufgenommen worden, hat da teilweise auch Dienste dann übernommen. Diese Bedenken, die da waren bei der Abstimmung, die waren mehr so ein ungutes Gefühl, nicht klar definierbar, keine sachlichen Argumente, wo man sagen kann, hier hat er sich falsch verhalten oder hier liegt er theologisch oder so völlig daneben, bringt eine andere Lehre rein, gar nichts. Es war einfach nur eine Unstimmigkeit da. Er hatte während der Zeit noch eine Ausbildung als Kaufmann gemacht und die dann auch abgeschlossen. Und dann war er so begeistert von Jesus, dass er noch angefangen hatte, Theologie zu studieren an der FTA in Gießen. Sein Verhältnis zu Frauen, das war immer so ein bisschen herausfordernd, denn alles, was nicht verheiratet war und ungefähr seiner Altersklasse entsprach, war für ihn eine Option. Und das war für manche nicht so schön, aber da er immer äußerst höflich und sich sehr gewählt und gepflegt ausgedrückt hatte, er kam aus einem reicher Fabrikantensohn, dessen Firma zwar Konkurs gegangen ist, aber da war trotzdem noch genug da. Ja. Also er hatte auf jeden Fall gewusst, wie man sich ausdrückt, wie man sich verhält, was Höflichkeit bedeutet. Und so war das dann immer so an der Grenze des Erträglichen. Und als er dann vom Theologiestudium in die Gemeinde zurückgekommen ist, dann hat er tatsächlich eine Frau mitgebracht. Wie wunderbar. Endlich sind alle Frauen wieder sicher. Und er hatte dann auch wieder in seiner Firma angefangen zu arbeiten. War alles gut, hat in der Gemeinde mitgearbeitet. Wir hatten dann die zweite Gemeindegründungsarbeit in der Nachbarstadt begonnen, wo er auch gelebt hat und wo er dann auch mit dem Team, die da hingegangen sind, um eine neue Gemeinde anzufangen, wo er da mitgegangen ist und auch also maßgeblich damit mit beteiligt war, dass die Gemeinde entsteht, Menschen eingeladen hat zu Christus. Er hat dann auch Predigtdienste übernommen gehabt und hat die Abendmahlsfeier geleitet. War einfach richtig integriert in die Gemeinde, einer, auf den man sich verlassen konnte. Seine Kinder waren bei uns auf den Freizeiten, von daher hatten wir immer noch weiter Kontakt zu ihm und seiner Familie, auch nachdem die Gemeinde praktisch von der Muttergemeinde, in der wir waren, weggegangen war. Und ja, soweit schien alles okay. Jetzt muss ich ein bisschen, was ich jetzt erzähle, ist quasi, haben wir im Nachhinein dann erfahren, als sein Leben offenbar wurde. Es wurde dann irgendwann angefangen, dass er, oder man hat angefangen, er hat angefangen, Gebetsanliegen in die Gebetsstunde hineinzubringen. An seinem Arbeitsplatz würde es nicht so gut laufen und er hätte da Probleme. Ungerechterweise würde er verdächtigt, irgendetwas zu machen, was er aber nicht machen würde. Und die Gemeinde hat dann auch dafür gebetet, aber welcher Art die Probleme waren, das war zu der Zeit gar nicht so klar. Seine Kinder im Zeltlager, die Älteste, die war ein bisschen auffällig, die hatte, das war ein sehr furchtloses junges Mädchen. Die ist also nachts in den Wald ohne Probleme durchgerannt, wo alle anderen die Hosen voll hatten. Und wenn der Überfall stattgefunden hat, ist sie als erstes losgestürmt und hat den Wald durchsucht und herauszufinden versucht, wo diese Überfäller sozusagen sich verstecken oder wo sie zu finden sind. Geländespiel, sie war immer die Erste und allein ohne Furcht hat sie hier alle Jungs in den Schatten gestellt. Das war das Einzige, was ein bisschen was interessant war zu beobachten. Wir haben ihre Eltern ja gekannt, haben auch mal darüber so kurz geredet und ja, letztlich ist halt ein Kind mal so und das andere mal so und kam auf jeden Fall nichts weiter heraus. Was sich dann einige Zeit später aber offenbart hat, wo seine ganze wahre Geschichte dann aufgeflogen ist, das war eine einzige Tragödie. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, einfach deshalb, dass wir verstehen, wir sind eine Gemeinde, wo wir vielleicht denken, jeder Einzelne ist gerettet und wiedergeboren. Aber wissen wir das wirklich? Und mir geht es nicht darum, Misstrauen zu sehen, na, wer ist jetzt, wer gehört dazu und wer nicht, sondern mir geht es um jeden Einzelnen, der von sich denkt, er ist wiedergeboren. Und da spreche ich mich selber auch an. Bin ich das wirklich? Habe ich wirklich Frieden mit Gott? Und das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, denn es ist letztlich so, dass es mich auch in meiner eigenen Familie betrifft, wo wir gemerkt haben, wo eine meiner Töchter gekommen ist und gesagt hat, ich bin nicht wiedergeboren. Und deshalb ist das, über was wir hier reden, kein Spiel. Es ist nicht dieses nette im Rettungsboot sitzen, den großen Luxusliner daneben und darauf zu warten, wenn mir die Getränke ausgeht, dass die mal noch eine Pulle runterreichen oder dass wir da so ein Spiel treiben. Es geht um Leben oder Tod. Das ist diese Sache. Was kam bei diesem jungen Mann heraus? Die Probleme in der Firma waren verursacht durch auffallend hohe Telefonrechnungen von seinem Apparat aus. Was war passiert? Er hatte irgendwelche dubiosen Hotlines angerufen, die zweideutige Dienste anbieten und die dafür natürlich auch abgerechnet haben. Ich weiß nicht, 1, 2, 3 Mark damals noch. Nee, war schon Eurozeiten. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Dann hat seine Frau mit ihren Kindern oder mit einem ihrer Kinder ein Aufklärungsbuch gelesen, durchgemacht. Und dann kam von dem Kind die Aussage, ja, das macht der Papa auch mit mir. Und die Mutter hat gedacht, sie hätte das wohl falsch verstanden und hat dann auch nicht mehr nachgehakt. Da ist manchmal dann auch, verlässt einen manchmal dann auch der Mut, ja. Die nächste Situation war, als ein Spaziergang im Wald den Vater mit einem seiner Kinder gesehen hat und ihn angezeigt hat, die Polizei gerufen hat. Auch diese Situation konnte erklärt und geklärt werden. Also es ist schon interessant. Und er war weiter in der Gemeinde, er war weiter im Predigtdienst, er hat weiter das Abendmahl mitgenommen, er war weiter der Blameless Boy und hat sein Leben in doppelter Ausführung gelebt. Und als wäre das alles noch nicht schrecklich genug, was da geschehen ist, hat er sich dann noch im Nachbarhaus, in dem ein neues, hübsches wohl Au-pair-Mädchen eingezogen war, Zugang zu deren Zimmer verschafft. Und ist nachts hinein und hat sie vergewaltigt. Und als die Sache, als das Ganze zu Ende war, hat er gedacht, gehofft, er hätte sie umgebracht. Und hat dann die ganzen Beweismaterialien mitgenommen und in den umliegenden Dörfern in den Müllcontainern eben verteilt. Durch Gottes Gnade ist dieses Mädchen nicht tot gewesen, sondern sie hat diese schreckliche Tat überlebt und konnte ihn anzeigen, ihn identifizieren und dann war eben klar, was er getan hatte. Können wir uns so etwas vorstellen? Es ist ganz schrecklich. Dieser Mann wurde natürlich dann verurteilt, was die Taten und diese Ereignisse natürlich nicht mehr rückgängig macht. Er sitzt in Untersuchungshaft und ich nehme diese Geschichte, weil er hier bei uns in Bruchsal sitzt. Meiner Frau ist er vor 2 Jahren bei einem Arzt begegnet mit 2 Polizisten links und rechts. Er ist in Sicherheitsverwahrung. Und das Groteske und vielleicht auch Verrückte ist, er rühmt sich immer noch seines Glaubens und erklärt das Ganze damit, dass er ja schon immer mal im Gefängnis Christus verkündigen wollte. Können wir uns das vorstellen? Das ist unfassbar. Ein berechnender, kaltblütiger, hochintelligenter, aber äußerst gefährlicher Mörder und Vergewaltiger. Das war auch das Urteil des Richters und deshalb ist er auch in Sicherheitsverwahrung und wird Zeit seines Lebens nicht mehr herauskommen. Gott sei Dank gibt es noch solche Strafen, wobei er meiner Frau schon erzählt hat, er arbeitet gut mit, nimmt alle psychologischen und ähnliche Kurse wahr und versucht so dann tatsächlich die Haftzeit irgendwie doch noch zu beenden, zu Lebzeiten. Möge Gott Gnade schenken, dass es nicht geschieht. Ein Mann, der jahrelang treu in der Gemeinde war. Kein Mensch hätte das erwartet. Und doch saß er mitten unter uns, hat die Lieder mitgesungen, hat Christus angebetet, hat gepredigt, mittendrin. Er war einer, der niemals echte Reue gezeigt hat. Und deshalb können wir annehmen, dass er niemals gerettet war. Dass er niemals Buße getan hat über seine Sünden. Dieser Fall, er entsetzt, er schockiert, aber er zeigt auch, wie wenig wir oft voneinander wissen, wie wenig wir einander kennen. Er zeigt, dass Menschen, die Theologie studiert haben, die predigen, die leiten, die ein Zeugnis geben und getauft sind, die eine ganze christliche Karriere vor sich aufzuweisen haben in ihrem Lebenslauf, doch keine wahren Christen sein können, keine wahren Geschwister sein können. Ein zweites Beispiel, nicht ganz so tragisch, ist auch nicht hier im Süden passiert, sondern im Norden. Ein Mann in der Gemeinde, sie bekennen sich, er hat eine große Familie, 7 Kinder, sie bekennen sich zum Glauben. Wir haben sie 2001 in Schweden kennengelernt bei einem Einsatz, wo wir die auf Familienfreizeiten die Kinderarbeit geleitet und durchgeführt haben. Und wir sind uns näher gekommen, weil sie 3 Pflegekinder hatten, 4 eigene Kinder. Und haben viel miteinander zu tun gehabt. Er hat sich interessiert für unsere Arbeit. Damals waren wir Kindermissionare für ein amerikanisches Missionswerk. Und ihm hat unsere Arbeit sehr gut gefallen und er wollte das in seiner Gemeinde letztlich auch, ja, wie sagt man, installieren oder durchführen oder wie auch immer. Ja. Und so sind wir in Kontakt gekommen und in Kontakt geblieben. Über lange Jahre hinweg, 2001 war das, wir haben uns jedes Jahr fast gesehen, 1-2 Mal, haben immer eigentlich einen guten geistlichen Austausch auch gehabt. Er war derjenige, der mir mal gesagt hat, lieber Bruder, wenn die anderen Schlechtes über dich denken, nimm dir es nicht zu Herzen, du bist weitaus schlimmer, wie die denken können. Sehr ermutigend damals. Aber das war ein Satz, der hat sich in meine Seele eingebrannt und der hilft mir doch immer wieder tatsächlich in schwierigen Zeiten da auch drüber nachzudenken. Er war ein Mann, der aus einer gläubigen Familie kam. Sein Vater war ein leidender Bruder in den brüderlichen Kreisen. Hat da auch für eine Zeitschrift immer wieder Artikel geschrieben. Also der hat eine Gemeinde geleitet, war Ältester, war Prediger, war Gemeindeleiter. Er hat die Missionseinsätze mit uns immer organisiert. Wir sind dort auf den Marktplatz gegangen und haben Spiele gemacht, haben Kinder eingeladen, biblische Geschichten weitergegeben und so weiter. Er war mittendrin, ihm hat es gut gefallen. Er war ein großartiger Organisator, hat alles richtig gut auf die Reihe bekommen und wenn es irgendwo gehabert hat, er war der Erste, der das Geld geschossen hat und war da sehr, sehr großzügig. Also wirklich auch blameless. Und dann kam eine Wende in seinem Leben. Er hat übrigens auch Karriere gemacht gehabt nebenbei. Er war Beamter des Bundeskriminalamtes und ist dann zum Pressesprecher hochgestiegen und dann hat er, glaube ich, nochmal einen Sprung gemacht und es war dann so, dass er eine Kollegin hatte, mit der er sich gut verstanden hat, mit der er sich so gut verstanden hat, dass er mit der ins Kino gegangen ist und wenige haben was dabei gedacht, denn die Kollegin, die hat mit einer anderen Frau zusammengelebt. War ja kein Problem, hat ja jeder, Der Mann hat seine Frau gehabt und seine Familie, die Frau hat ihre Frau gehabt, also war gar kein Problem. Und es war schwer vorstellbar, dass diese beiden da gerade zusammenkommen. Und trotzdem ist es so passiert. Und letztlich ist ja heute, entweder läuft die Scheidung oder ist geschieden mittlerweile, das Ganze hat jetzt vor 5 Jahren angefangen. Mit seiner Frau stehen wir nach wie vor in Kontakt. Sie hat interessanterweise, und das zeigt einfach die Kraft Gottes, sie hat in diesen letzten 5 Jahren eine deutlich tiefere, gefestigtere Beziehung zu Christus erfahren und ist im Glauben gewachsen und vorwärts gegangen und hat mit Gott wirklich wunderbare Erfahrungen gemacht. Und er kämpft weiter aus eigener Kraft, frustriert, in manchem sicherlich auch desillusioniert, geht zwar noch in irgendeine Gemeinde so nebenher, aber sein Zeugnis ist komplett dahin. Man kann sagen, das kann man ja vielleicht von außen noch irgendwie wegstecken, aber versetzen wir uns einfach nur mal in die Kinder hinein. Was denken die Kinder über ihren Vater, der so handelt, der von sich als Christ spricht, als Jesus-Nachfolger spricht? Das wird nicht ohne Narben bleiben bei den Kindern. Er hat letztlich einen Irrweg eingeschlagen, der ihn wirklich in die Irre geführt hat. Angefangen hat es eben vor vielleicht 2 Jahre vorher, also vor 7 Jahren. Die Gemeinde hatte sich gespalten, ist zerrissen worden. Die Ältesten waren sich plötzlich nicht mehr eins. Es gab einen Zerfall. Er hat beruflich noch einen Burnout erlebt, hat dann einfach viel Zeit zu Hause verbracht, hat einen großen medialen Einfluss dann gehabt oder bekommen, und es hat ihn letztlich in der Spirale nach unten gebracht. Und es zeigt letztlich, dass er allein und letztlich ohne Gott unterwegs war. Und auch da bin ich entsetzt und staune, wie Menschen sein können. Und gleichzeitig macht es mich vorsichtig, denn ich denke auch über mich nach. Ich denke darüber nach, wie mein Leben in der Beziehung zu Christus steht, ob die Beziehung so tragfähig ist, ob das eine Beziehung ist, die Stürmen standhält. Und ich bin Gott dankbar, dass ich in jedem Nachdenken eigentlich erfahre, dass er gegenwärtig ist und dass er mir seine Teil tatsächlich zuteil werden lässt. Das Evangelium ist rettende Kraft. Das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Wir haben jetzt Beispiele gehört, wo Menschen in Gemeinden fest verankert waren, ohne die Kraft Gottes zu kennen. Aber wir können auch in die Bibel hineinschauen und wir finden Beispiele, wo Menschen durch die Kraft Gottes auf den Sattel gesetzt wurden, ihr Leben verändert wurde, ihr Leben neu wurde. Wenn wir allein an die Berufung der Jünger denken, Levi oder Matthäus, in Matthäus 9, Vers 9 lesen wir, als Jesus von da weiterging, sah einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach, folge mir nach. Und was hat dieser Matthäus gemacht? Er steht auf, verlässt seine Zollstation, sein Häuschen und folgt Jesus nach. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf das, was die Kollegen sagen, ohne Rücksicht auf das, was die Römer mit ihm machen werden, wenn sie erfahren, dass er ihre Einnahmequelle hier verlassen hat. Ohne Rücksicht auf Umstände. Gottes Kraft rettet. Und wenn Jesus zu dir spricht, folge mir nach, dann folgst du ihm nach. Und dann folgst du ihm nach auf Gottes Risiko und nicht auf dein eigenes Risiko. Und das ist eine wunderbare Sache. Peter Wiegand, ich weiß nicht, wer den kennt, ob euch Schloss Klaus Fackelträger ein Begriff ist, in Österreich, der ist mit seiner Frau da nach Österreich gegangen, hat den Auftrag gehabt, gedacht zu haben von Gott, er soll da eine Bibelschule gründen. Und sie haben dieses Schloss Klaus, so wie es heute heißt, angeschaut. Und das war kein Schloss Klaus, das war Ruinen. Da hat es reingeschneit, da waren keine Fenster, da war das Dach marode, die Mauern eingestürzt. Und sie hatten von Gott diesen Auftrag, dieses Schloss, diese Stätte aufzubauen und daraus eine Bibelschule zu machen. Ich erzähle das, weil ich diesen Mann äußerst schätze. Er ist zwar evangelischer Pfarrer und ich bin ja da aus der Kirche weggegangen, aber er ist ein Mann, der Christus kennt. Er ist ein Mann, der Christus nachfolgt. Und das wird in seinem Leben und in seinem Unterricht spürbar und sichtbar. Und deshalb ist er für mich ein Vorbild. Und dieser Mann hat gesagt, du folgst Gott immer auf Gottes Risiko. Und es war sehr beeindruckend für mich, das zu hören und auch zu sehen, was Gottes Kraft daraus gemacht hat, dass Menschen Gott vertraut haben, dass Menschen mit Gott gegangen sind. Und letztlich könnten wir hier als KFB, ja ich ja noch nicht so sehr, ich bin ja ganz jung dabei, aber die alten Hasen der KFB können ja letztlich auch auf solche Erfahrungen zurückgreifen und sehen, was hat Gott hier aus der KFB gemacht, wenn es finanziell am Ende war? Wie war es? Wie hat Gott weitergetragen und weitergeholfen? Matthäus steht auf und folgt Jesus nach. Am folgenden Tag, lesen wir in Johannes 1,43, wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Und jetzt sehen wir, dass er nachgefolgt ist und dass er den erkannt hat, der zu ihm gesagt hat, folge mir nach. Er sagt nämlich jetzt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Sie folgen Jesus nach, ohne Wenn und Aber, ohne Wart mal, ich muss noch. Ohne Ja, wenn ich Zeit habe. Kompromisslos. Das bedeutet Nachfolge. Andreas, der Bruder des Petrus, war zuerst ein Jünger des Johannes. Lesen wir auch im Johannes. Und als dieser Johannes, der Täufer war, das Jesus sieht, was sagt er da über Jesus? Genau, siehe das Lamm Gottes. Und da stehen zwei Männer dabei, einer davon war der Andreas, und sie hören das, siehe das Lamm Gottes, und sie verstehen, wer Jesus ist. Andreas und ein Kollege hören das und folgen Jesus nach. Sie wechseln den Meister, sie folgen Jesus nach, weil sie begreifen, wer Christus ist. Andreas, er geht weiter. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und dann wird auch Petrus aktiv. In Matthäus 1, Vers 28 lesen wir das, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah zwei Brüder, genannt Petrus und Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folge mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze, ihren Haushalt, ihren Vater und sie folgten ihm nach. Sie folgten Jesus nach. Das ist die rettende Kraft Gottes. Er bewegt Menschen, Dinge zu tun, die übernatürlich sind. Er bewegt Menschen, Dinge zu tun, die der Verstand schwer nachvollzieht und nicht wirklich mitmacht. Jesus ging weiter zu einem anderen Schiff. Auch da findet er zwei Brüder, Jakobus und Johannes. die waren am Netze flicken, die waren nicht am Fischen. Und er hat sie berufen und sie sind ihm sofort nachgefolgt. Sie haben Schiff, Netze, Vater, alles hinter sich gelassen, sind ihm nachgefolgt. Das sind die Beispiele, wo Menschen in der Nachfolge Jesu ein neues Leben bekommen haben, wo sie so verändert wurden, dass sie bereit waren, Jesus nachzufolgen auf seine Kosten. Wir denken an Zachäus in Lukas 19. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf, als Zachäus da auf dem Baum sah, und spricht zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und auch der Zachäus begreift, um was es hier geht. Er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und dann kommen seine Früchte, die zeigen, dass er begriffen hat, wer Jesus ist. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Ich frage mich immer, wenn ich das lese, was war denn da noch übrig? Das geht doch gar nicht. Ich bin froh, dass es die Bibel sagt und ich kann es einfach glauben, ohne Erklärung. Dann denken wir an Paulus. Er war ein Christenverfolger. Jemand, der sie umbringen wollte, mindestens aber ins Gefängnis werfen wollte. Er fliegt vom Pferd in hohem Bogen, begegnet Christus und er wird ein Gemeindegründer. Sein Leben ändert sich radikal. Vom Verfolger zum Verfolgten. Vom Christenhasser zum Christen. Vom Fesselnden zum Gefesselten. Wir denken weiter an den Kerkermeister in Philippi, in Apostelgeschichte 16. Was hat er gemacht? Er war jemand, der Paulus und Silas ins Gefängnis warf, natürlich nach Anweisung in die unterste Kammer, in den Stock sperrte. Und als ihm Christus begegnet durch dieses Erdbeben, das die Fesseln und Türen des Gefängnisses alle löst und aufspringen lässt und die Gefangenen dableiben, da begreift er, diese Männer sind anders, diese Männer sind besonders, sie haben etwas, was ich nicht habe und was ich aber haben will. Ihr Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube, das alles. Er wird vom Kerkermeister zum Krankenpfleger. Er hat Paulus und Silas die Wunden, die ihnen vorher zugefügt wurden, ausgewaschen, die Wunden gereinigt, verbunden, ihnen Essen vorgesetzt, für sie gesorgt. Wir denken an Onesimus, einen Sklaven, der entlaufen war, dem Philemon. Und wisst ihr, was ein entlaufener Sklave für eine Strafe bekam, wenn er gefasst wurde? Damals wurde da nicht so lang gefackelt wie heute. Der ist einfach umgebracht worden. Todesstrafe. Aber dieser Onesimus ist zum Glauben gekommen unter Paulus. Er hat Paulus gedient und er ist dann zurückgegangen zu seinem Herrn, zu Philemon. Witzigerweise mit einem Begleitschreiben von Paulus. Aber Philemon hat ihn aufgenommen. Er hat die Todesstrafe nicht mehr gefürchtet, denn sie hätte ihm trotzdem noch zugestanden. Er ist zurück und hat sein Leben in Ordnung gebracht. Das Ziel ist das Heil durch den Glauben an das Evangelium, welches in Gottes rettender Kraft sichtbar wird. Nicht der Glaube des bloßen Wissens, sondern der Glaube des Herzens rettet. Der Glaube durch Gottes Kraft. Der Glaube rettet. Wir haben Menschen gesehen, die aus eigener Kraft versucht haben, ihr Leben als Christen zu leben. Und wir haben Menschen gesehen, die mit Gottes Kraft eine verändernde Lebenserfahrung gemacht haben, die eine völlige Neuausrichtung ihres Lebens erlebt haben. Und doch schreibt Paulus in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wir haben doch gelesen, wie wunderbar Gottes rettende Kraft ist. Wir haben doch gelesen, wie sie Menschen verändert, wie sie Menschen neu macht. Was hat das mit Schämen zu tun? Gut, wir 2000 Jahre später, wir schämen uns schon mal, wenn wir von Jesus reden sollen. Das ist okay. Wir haben hier einen Schambonus, oder? Wir schauen hinein. Oh, mach das bitte nicht zum Wort. Wir schauen hinein in den zweiten Korintherbrief. Wir schauen hinein, was Paulus erlebt hat, welche Dinge er auf sich genommen hat, davon abgesehen, dass er bei seiner Errettung vom Pferd gefallen ist und 3 Tage blind war, welche Dinge er auf sich genommen hat, wie die Kraft Gottes in seinem Leben gewirkt hat und wie er trotzdem schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. In 2. Korinther 11, da lesen wir ab Vers 23, Sie sind Diener Christus, ich rede unsinnig, sagt Paulus jetzt von sich, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen, also 39 empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Schiffbruch wahrscheinlich auf offenem Meer, ja. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oft auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte, und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Paulus lebt doch in der Kraft Gottes. Er macht Erfahrungen mit Gott. Was würden wir darum gegeben, von unserem Leben so sagen zu können, hier mit Gott, hier mit Gott, hier mit Gott, überall Gottes Kraft sichtbar, spürbar, gegenwärtig. Paulus lebt in dem. Warum sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Warum ist das eine Frage, kann ich mich des Evangeliums schämen? Damit diese Frage vielleicht ein bisschen besser offen liegt, wollen wir in den Korintherbrief hineinschauen, diesmal in Kapitel 1. Da finden wir ein bisschen mehr noch über dieses Wort vom Kreuz, über dieses Evangelium. Er zeigt uns hier, der Paulus, wie das Evangelium von der Welt gesehen wird, wie es bei Ungläubigen ankommt, wie es wahrgenommen wird. Und jetzt lesen wir Vers 17 und 18, denn Christus, 1. Korinther 1, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi entkräftet wird. Und jetzt kommt's, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also was ist das Evangelium? Für wen gilt das Evangelium? Diese 2 Fragen werden hier beantwortet, tauchen hier auf. In Vers 18 schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Was ist ein Tor? Was ist eine Torheit? Wenn wir nachschlagen im digitalen Wörterbuch deutscher Sprache, dann finden wir, Tor ist ein einfältiger Mensch, ein Irrsinniger, ein Narr. Er ist etwas dösig und dusselig oder umnebelt, verwirrt, woraus sich Unbesonnenheit oder Unvernunft ergeben, Torheit, Dummheit, törichte Handlung, Törheit, einfältig, unklug, unvernünftig, dumm taucht immer wieder auf, närrisch, unbesonnen, dumm, verrückt. Betören, zu törichtem Handeln verleiten, in sich selbst verliebt machen, bezaubern, zum Toren machen, betrügen, betäuben, betören. Das sind unsere Lieblingsworte. Das lieben wir, wenn das über uns gesagt wird, oder? Dumm, unvernünftig, irrsinnig. Ich möchte es so deutlich machen, dass uns klar wird, was das Wort vom Kreuz ist für jemand ohne Christus. Du gehst raus und verkündigst ein Evangelium, das dumm ist, das töricht ist, das irrsinnig ist. Und du erwartest, dass die Menschen draußen das glauben? Wir müssen da einfach mal drüber nachdenken, was wir hier uns zumuten, was wir hier erwarten von den Menschen, wie die Menschen uns sehen. Übrigens, das Wort für Torheit, interessant, hat zwar nichts miteinander zu tun, aber heißt tatsächlich Moria im Griechischen und erinnert mich natürlich sofort an den Berg Moria, wo der Tempel stand, wo Abraham seinen Sohn hätte opfern sollen. Wie gesagt, die Worte sind verschieden, die haben nichts miteinander zu tun, aber der Klang ist doch sehr, sehr gleich. Also, was ist das Evangelium? Es ist eine Botschaft, ist diese Botschaft des Evangeliums doch nur für die Dummen, für die Einfältigen, für die Naiven, die einfachen Menschen, welche vielleicht nicht so tief oder klar oder philosophisch denken können oder die nicht so ganz intelligent sind und zwei zusammenzählen können? Oder ist dieser Jesus ein Betrüger? Sind wir alle verrückt und gehören eigentlich in eine Anstalt? Für manche von uns ist das Evangelium oder dieses Wort vom Kreuz so selbstverständlich, weil wir das von Kind auf vielleicht schon gehört haben. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, was es eigentlich ist für Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dann könnten wir auch ein bisschen erschrecken. Dann müssen wir uns schon Gedanken machen. Das Evangelium, doch nicht so einfach zu glauben, schwer zu glauben, unfassbar oder eine Torheit. Wenn wir dann darüber nachdenken, wozu das Wort Gottes, die Bibel, uns auffordert. Wir sollen an einen Juden glauben, der gekreuzigt wurde, der laut Jesaja 53 keine Gestalt noch Schöne besaß, der so schwach war, dass er sich von den Römern verurteilen ließ, der nicht in der Lage war, zu verteidigen und weder den Priestern noch den Römern Rede und Antwort gestanden hat. Wir sollen an einen Juden glauben, der sich auspeitschen hat lassen, der nicht genug Kraft hatte, den Balken von Gabbatha nach Golgatha zu tragen, vom Richterstuhl zum Richtplatz zu tragen. An einen, der sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wir sollen an einen Juden glauben, der fordert, sich selbst zu verleugnen. An einen, von dem alle schrien, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Und an einen, der letztlich am Kreuz hing und sich selbst nicht helfen konnte. Ach, das ist doch äußerst attraktiv, oder? Da folgt man doch gerne nach, so jemand. Ihr hört meinen Sarkasmus, aber wir müssen uns das einfach mal durch unsere Gehirnwindungen pressen, damit uns klar wird, was wir eigentlich glauben, was wir von Menschen, die noch nicht glauben, erwarten zu glauben. Und dann müssen wir darüber nachdenken, was wir wirklich glauben. Und wenn wir jetzt diese Punkte zusammenfassen und dass Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann können wir vielleicht schon verstehen, warum der eine oder andere in Gefahr stand, sich dessen zu schämen. Wenn Menschen da sind, die diese Botschaft als eine irrsinnige Botschaft bezeichnen würden. Wir verstehen, warum Paulus davon schreibt, sich nicht zu schämen. Wir sind ganz anders. Wir wollen starke Menschen, Menschen, die uns beherrschen, aber nur subtil, sodass wir es nicht unbedingt merken. Wir wollen strahlende Menschen, denen wir nachfolgen. Menschen, denen alles gelingt. Menschen, die strotzen vor Selbstbewusstsein, die eine starke Ausstrahlung haben, die vorangeht und die wissen, wo es lang geht. Wir wollen uns mit Menschen umgeben, die uns weiterbringen, uns Güte und Ehre vielleicht verschaffen. Wir wollen Menschen nachfolgen, zu denen wir aufschauen können. Menschen, die so denken, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, das sind Menschen, die Paulus als die verloren gehen bezeichnet. Es sind Menschen, die Jesus nur als einen Menschen sehen, der besonders gut war, eine Art Guru, eine Art besserer Mensch, der interessante Gedanken und Ideen hatte. Diese Menschen, sie werden verloren gehen, weil sie Jesus nicht als Christus, nicht als den Gesalbten, nicht als Retter, als Messias anerkennen wollen, als der, der allein die Kraft hat, sie zu retten. Darf ich uns kurz an BIA, Bibelinformationsabend, erinnern, an die Arche, an Noah? Noah hat ein gigantisches Rettungsschiff gebaut. Und warum sind die Menschen eigentlich damals nicht in dieses Schiff hineingegangen? War da zu wenig Platz? Durften sie nicht hinein? Hatte Noah zu keinem davon gesprochen, wozu dieser Kasten da sein würde, den er da baute? Waren die Menschen alle Unwissende? Nein, nein, nein und nein. Sie waren sich all dessen klar. Jeder Einzelne blieb draußen, weil er selbst es so wollte. Keiner konnte Noah die Schuld geben. Platz war da, sie hätten hineingedurft. Noah hat ihnen gesagt, wozu er diese Arche baute. Sie waren gewarnt. Jeder Einzelne blieb draußen, weil er selbst es so wollte. Jeder Einzelne von ihnen war für sein Schicksal in dem Fall selbst verantwortlich. Keiner konnte einem anderen die Schuld dafür geben. Und jeder Einzelne war letztlich schuld an seinem eigenen Untergang, an seinem eigenen Ertrinken. Gott hatte alle gewarnt, keiner hatte gehört, keiner hatte geglaubt. Sonntags in den Predigten von Daniel haben wir gehört, es gibt nur einen Weg, alle anderen Wege sind falsche Wege. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, Johannes 14. Kennt ihr alle? Ja? So wie die Tür bei der Arche nur eine Tür hatte und jeder hätte hineingehen können, der wollte, so gibt es nur einen Weg zu Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Weg ums Kreuz herum. Geht einfach nicht. So, und wenn wir jetzt uns noch überlegen, jetzt haben wir gesehen, das Evangelium, wir nennen es ja auch frohe Botschaft, aber das ist eine ganz schön herausfordernde frohe Botschaft, wenn wir da mal drüber nachdenken. Ja? Torheit, so wird sie beurteilt. Aber für wen ist denn diese Botschaft? Wie werden denn die Leute hier bezeichnet, die diese Botschaft hören und annehmen? Ihr sitzt alle noch geduldig da, ich bin euch dankbar. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen geduldig. Danke. Für wen ist das Evangelium? Wer soll es hören? Wer wird es hören und glauben? Wer wird es annehmen? Sollen wir nachschauen, wie diese Menschen bezeichnet werden, wie sie eingestuft werden? Die Glaubenden, die das Evangelium annehmen, 1. Korinther 1, 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Puh, das ist schon mal nicht so gut, was da steht. Aber es geht noch weiter. Sondern, Achtung, Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Ah, da haben wir wieder dieses Torheit, töricht. Was war das nochmal? dumm, irrsinnig, blöd. Oh, das höre ich nicht gern über mich. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um das Weise zu, um die Weisen zu Schande zu machen. Geht noch weiter. Das Schwache hat Gott erwählt. Oh, nochmal so ein Attribut, das mir nicht gefällt. Um das Starke zu Schande zu machen. Und jetzt, Achtung, geht weiter. Das Unedle der Welt hat Gott erwählt. Das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Diese Attribute gelten uns. Töricht, schwach, unedel, verachtet, was nichts ist. Liebst du diese Bezeichnungen? Also jetzt nochmal. Du gehst raus in die Stadt und verkündigst den Menschen das Evangelium. Du verkündigst ihnen und bringst ihnen eine Botschaft, die irrsinnig ist, die als dumm bezeichnet werden kann, die töricht ist, die blöd ist und die, die sie annehmen, die sind genau wie diese Botschaft. Das müssen wir uns mal wirklich in unseren Gehirnwindungen zergehen lassen. Das ist eigentlich erniedrigend. Aber das sehen wir auch, da sind wir in der richtigen Stellung vor Gott. Denn er ist es, der uns durch seine Kraft rettet. Nicht wir retten uns. Wenn wir in Seenot in einem Schlauchboot sitzen, mitten auf dem Atlantik, da retten nicht wir uns. Da muss irgendjemand vorbeikommen und uns mitnehmen. Also, das sind keine schönen Attribute, die die Bibel uns hier zuteilt, aber es ist die Wahrheit. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo diese Wahrheit uns frei machen wird. Denn wenn wir verstehen, was wir für Menschen sind, wenn wir begreifen, dass wir töricht, dass wir schwach, dass wir unedel, dass wir verachtenswert sind, dann begreifen wir, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Rettung brauchen. Dann begreifen wir, dass unser Schlauchboot auf dem Atlantik in Seenot ist und dass wir Rettung brauchen. Und dann rufen wir nach Hilfe. Das ist eine Botschaft, die nicht zum Hit wird. Und wenn wir jetzt über das nachdenken und das mit Paulus und seinem "Ich schäme mich des Evangeliums nicht" in Zusammenhang sehen, dann merken wir, dass es durchaus Berechtigung hat, darüber nachzudenken, ob man sich schämt, die Botschaft des Wortes Gottes weiterzugeben oder nicht. Natürlich wissen wir brauchen uns nicht zu schämen, denn Gottes Kraft ist mit uns. Aber stellen darf man sich die Frage schon. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, denn diese Botschaft ist nicht die Botschaft, die damals töricht war, die damals Torheit war, die damals das Unedle der Welt erreicht hat, sondern die gleiche Botschaft ist auch heute genauso töricht und wird genauso nur diese Menschen erreichen, die nichts sind, die sich für nichts erachten. Und jetzt verstehen wir auch, warum er von Juden und Griechen redet. Das sind zwei verschiedene Gruppen einfach, natürlich. Aber auch im 1. Korintherbrief in Vers 22 lesen wir, dass die Juden Zeichen fordern, die Griechen fordern Weisheit. Und Weisheit und diese törichte Botschaft, das passt nicht zusammen. Da muss Gottes Kraft wirksam werden. Da muss Gott rettend eingreifen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich hoffe, die Botschaft ist ein bisschen angekommen. Gottes Kraft allein rettet. Aber ich möchte mir doch noch erlauben, euch etwas vorzulesen von einem Bibellehrer, der uns Gott vorstellt, so wie wir ihn heute vielleicht manchmal tragischerweise, vielleicht sogar ganz unbewusst empfinden, wahrnehmen oder sehen. Darf ich euch mit Gott bekannt machen? Vielleicht solltet ihr eure Stimme ein wenig senken, bevor wir fortfahren. Es kann sein, dass er gerade schläft. Er ist nämlich alt und versteht diese neumodische Welt nicht. Er mag sie auch nicht besonders. Seine großen Zeiten, die Zeiten, über die er gerne spricht, wenn er richtig in Fahrt kommt, liegen lange zurück. Sodass die meisten von uns da noch gar nicht geboren waren. Das war damals, als es den Leuten wichtig war, was er über die Dinge dachte. Als die Menschen glaubten, dass er bedeutend für ihr Leben war. Jetzt ist natürlich alles anders. Und Gott, der Ärmste, hat sich nur noch nicht daran gewöhnt. Das Leben geht weiter. Es hat ihn abgehängt. Heute verbringt er seine Tage meist damit, hinten im Garten zu sitzen. Manchmal gehe ich zu ihm und wir verbringen etwas Zeit miteinander, machen einen ruhigen Spaziergang durch die Blumenbeete und unterhalten uns leise. Doch anscheinend gibt es immer noch Leute, die ihn mögen. Zumindest gelingt es ihm, seine Umfragewerte recht hoch zu halten. Und ihr werdet euch wundern, wie viele sogar gelegentlich auf einen Besuch vorbeikommen, um ihn um etwas zu bitten. Er ist natürlich einverstanden, schließlich ist er immer bereit zu helfen. Gott sei Dank scheinen all die Verschrobenheiten, von denen man in seinen alten Büchern liest, auf seine alten Tage verschwunden zu sein. Dass der Erdboden Leute verschluckt, Feuer auf Städte regnet und dergleichen, na, ihr wisst schon, jetzt ist er nur noch ein gutmütiger, pflegeleichter Freund, mit dem man sich gut unterhalten kann, vor allem, weil er fast nie etwas erwidert. Und wenn doch, dann meist nur, um mit mir durch. Dann meist nur, um mir durch seltsame Zeichen zu verstehen zu geben, dass er mit allem, was ich tun möchte, einverstanden ist. Das ist doch die beste Art von Freund, nicht wahr? Aber wisst ihr, was das Allerbeste an ihm ist? Er richtet mich nicht. Und zwar nie und für nichts. Gut, ich weiß zwar, dass er sich tief in seinem Inneren wünscht, ich wäre besser, liebevoller, weniger selbstsüchtig und so, aber er ist Realist. Er weiß, ich bin nur ein Mensch und niemand ist vollkommen. Und ich bin mir absolut sicher, dass er damit leben kann. Außerdem ist es ja sein Job, uns Menschen zu vergeben. Das tut er nun einmal. Schließlich ist er Liebe, richtig? Und Liebe stelle ich mir so vor, dass sie niemand richtet, sondern nur vergibt. Das ist der Gott, den ich kenne. Und ich wünsche mir keinen anderen. So, jetzt können wir mal zu ihm reingehen. Und wir müssen nicht lange bleiben. Er ist dankbar für jedes bisschen Zeit, das er bekommt. Soweit dieses Zitat. Diese kleine Geschichte, die wir uns Gott vielleicht vorstellen. Ist das so? Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. In 1. Mose Kapitel 17, Vers 1 begegnet Gott dem Abraham und stellt sich als der Allmächtige vor. Und zwar in einem Zusammenhang, wo es darum geht, dass er wiederholt, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen werden und sie schon in nicht mehr ganz jungem Alter sind. Menschlich gesehen ist es unmöglich, dass sie einen Sohn bekommen werden. Und deshalb stellt Gott sich als der Allmächtige vor. Er tut Dinge über unseren Verstand hinaus. Und das müssen wir begreifen, das muss uns klar sein. Und wisst ihr, ich glaube, dass meine Familie und ich, dass wir hier sind, das ist Gottes Führung, die über meinen Verstand hinausgeht. Hätte ich nicht so gemacht. Die letzten paar Jahre, wenn ich da so zurückblicke, hätte ich nicht so gemacht. Es ist Gottes Führung und ich weiß immer, ich bin an dem Platz, an dem er mich haben will. Ich bin dankbar für seine rettende Kraft, für seine Gnade. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wenn wir den Vers das nächste Mal lesen, dann hoffe ich, wir denken ein bisschen darüber nach, was das Evangelium ist, wer wir sind und was die rettende Kraft Gottes in uns bewirkt. Darf ich dich einladen, dein Leben zu überdenken? In welcher Beziehung stehst du? In welcher Beziehung stehe ich zu diesem Christus, zu diesem rettenden Gott? Hat er dein Leben wirklich neu gemacht? Oder bist du es, der eine alte Fassade durchaus schön neu verputzt hat? Hast du noch keine Beziehung zu Christus? Du kannst einfach mit ihm beginnen, indem du ihm von deinem Leben erzählst und ihm sagst, was falsch lief. Bitte ihn um Vergebung und öffne ihm die Tür deines Herzens und gib ihm die Leitung deines Lebens. Und wir verstehen, wir nehmen Jesus an als Retter, ja gerne, aber als jemand, der mein Leben leitet, nein, danke. Das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Damit möchte ich schließen und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir dich darin kennenlernen, dass wir deine Kraft darin sehen, dass wir sehen, wie du Menschen verändert hast. Und auch wenn wir Menschen gesehen haben heute, die aus eigener Kraft versucht haben, mit dir zu leben und gescheitert sind, so sind wir auch dankbar, dass du uns zeigst, dass es Menschen gibt, die aus deiner Kraft heraus leben, die mit dir leben und die du veränderst, die sich von dir führen und leiden lassen und deren Leben ein Segen ist für viele. Und so möchte ich beten um deine Gnade, dass mein Leben, dass das Leben jedes Einzelnen hier, der dir nachfolgt und dich wirklich kennt, zum Segen wird für andere. Und ich möchte beten für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass du ihr Herz öffnest und dass dein Wort ihnen neues Leben gibt, weil du die rettende Kraft gibst, die all das Leben hinwegnimmt und ihnen ein neues Leben in dir schenkt. Wir wollen um deinen Segen bitten, dass du in jedem wirkst. Amen.